Immer Glück ist Können. Der IFI Podcast.
Servus zusammen. Ich bin Andreas Friepes und am Internationalen Fußballinstitut in Ismaning bei München für Kommunikation verantwortlich. Herzlich willkommen zu Immer Glück ist Können, dem IFI Podcast, in dem wir euch Menschen und Themen zur Aus- und Weiterbildung im Fußball vorstellen. In dieser Ausgabe hören wir Andreas Ströbel zu. Er ist einer der Menschen, die im Hintergrund des großen Fußballs wirken und ohne die Fans Großereignisse wie die Euro 2024 in Deutschland nicht genießen könnten. Andreas Ströbel verantwortet die Gesamtprojektleitung für die Host City München bei diesem Turnier und erzählt uns, was das bedeutet und wie man in diese Position kommt.
Gesamtprojektleitung UEFA Euro 2024 Host City München. Das klingt für jeden Fußballfreund nach einem super Job beim nächsten Sommermärchen und das klingt nach einer Menge Verantwortung. Was genau hinter diesem etwas sperrigen Titel steckt, welcher Mensch, welche Aufgaben, welche Kompetenzen, das wird uns Andreas Ströbel erzählen. Denn er ist der Mann mit dem Titel Gesamtprojektleitung UEFA Euro 2024 Host City München. Herzlich willkommen bei Immer Glück ist Können, dem IFI-Podcast, lieber Andreas.
Herzlichen Dank, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf den Austausch.
Sehr schön. Dann legen wir gleich los, würde ich sagen. Spring mal sofort ins kalte Wasser. Wer ist denn dein Chef und was denkt er, was du den ganzen Tag so machst?
mein Chef ist eine Chefin. Mhm. Und das Gute ist, dass meine Chefin den Job quasi vor mir schon betrieben hat und ich sie damals schon stellvertretend vertreten durfte in der Projektleitung. Sie weiß insofern also eigentlich ganz gut, was mich so den ganzen Tag beschäftigt, welche Fäden zusammenzuhalten sind und welche Stellschrauben man drehen muss, damit das Projekt läuft. Also da bin ich eigentlich ganz dankbar dafür. Sie hat mittlerweile die größeren Aufgaben, muss die sämtlichen Sportgroßereignisse für die Landeshauptstadt München verantworten. Mhm. Und da haben wir über die Jahre hinweg einen ganz guten Austausch.
Wenn man jetzt Leute in deinem privaten Umfeld fragt, Familie, Freunde, was denken die denn, was du so machst?
Ja, da wird es dann wahrscheinlich schon interessanter. Also wenn jetzt naheliegend natürlich mit meiner Frau über das Thema spreche zu Hause, da wäre wahrscheinlich die erste Antwort, dass ich fast nur in Termin rumsitze. wenn man noch weiter runtergehen möchte zu den Kindern, die glauben wahrscheinlich, dass ich den ganzen Tag mit dem Maskottchen spielen darf im Büro. da sieht man dann auch die Zielgruppe des Maskottchens. Aber abstrakter wird es tatsächlich, wenn man ein bisschen weiter rausgeht im Bekanntenkreis, Freundeskreis, Familienkreis und die Fragen gestellt bekommt, was machst du den ganzen Tag? Und da stößt man schon immer wieder auf große Augen und auf Überraschung, wenn man sich mal vor Augen führt, wie lang und komplex so ein Thema schon behandelt wird. Also wenn man sich überlegt, die Bewerbungsphase ist in 2017 gestartet. Mhm. Das haben bei uns tatsächlich noch Kolleginnen und Kollegen aus dem Team gemacht, weil wir ja mitten in der paneuropäischen Euro 2020 EM waren. Aber es zeigt ja jetzt schon, dass die Vorarbeit jetzt schon bei über 5 Jahren geleistet wurde. Und da werden die Augen dann schon groß, wenn man überlegt, wie lang das Thema einen schon begleitet, dass das tatsächlich auch nur das einzige Thema ist, das man tagtäglich zu vollbringen hat. Und dann, wenn man ein bisschen tiefer reingeht, wie komplex und breit das ganze Thema auch daherkommt.
Und jetzt mal ganz konkret, also wenn ich zum Beispiel auf einer Party jemand fragen würde, was du den ganzen Tag so machst, wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag des Andreas Ströbel aus mit diesem einen Thema, das ihn schon so lange beschäftigt?
Ja, das eine Thema, das spinnt sich dann relativ schnell und breit auf wie ein Spinnennetz. Also wir in unserem, ich spreche ja gern von unserem Team, das das ganze Thema auch betreut. Wir haben den Auftrag quasi der Stadtspitze bekommen, für die Landeshauptstadt München die Europameisterschaft 2024 in München zu koordinieren. Heißt, wir haben natürlich ein breites Pflichtenheft, das wir erfüllen müssen und wo wir von der strategischen, aber auch in die operativen Tätigkeiten eintauchen. Heißt aber genauso, dass wir die vielen Themen, die vielen unterschiedlichen Kapitel und Teilbereiche, die es da so gibt, von Sicherheit, Mobilität, Nachhaltigkeit, die Fanzone, das ganze Marketing, Kommunikation, können wir natürlich auch nicht mit unserem kleinen, aber feinen Team alleine leisten, sondern wir stehen tagtäglich im ständigen und stetigen Austausch mit anderen Bereichen. Sei es jetzt in der Stadt mit unseren Kolleginnen und Kollegen von den anderen Referaten, die in vielen Bereichen viel, viel mehr Fachexpertise mitbringen, die wir einzubringen hätten. Das heißt, wir haben da auch den Rückhalt und die Möglichkeit, uns dann eben auf diese zu stützen. Gerade im Bereich Sicherheit, wenn man von den nichtpolizeilichen Sicherheitsbehörden, Branddirektionen oder Genehmigungsbehörden spricht, Mobilitätsexpertise, da haben wir Gott sei Dank die Möglichkeit, uns mit den anderen auszutauschen. Insofern, um auf die Frage zurückzukommen, am Ende ist es wirklich, was ich vorher schon eingangs gesagt habe, viel jonglieren, viel koordinieren, die Fäden zusammenhalten, viele Termine führen und am Ende ist es viel Korrespondenz. Das heißt, ich sitze eigentlich den ganzen Tag meistens leider nur am Computer, mittlerweile auch gern wieder in persönlichen Austauschgesprächen, aber ansonsten auch viel Korrespondenz über E-Mail oder Telefon.
Um also auf, sagen wir mal, ein ganz konkretes Paket oder kleines Teilpaket dieses Riesenprojekts zu kommen. Gibt es denn irgendwas, was zum Beispiel diese Woche oder nächste Woche fertig werden muss, damit ich mal ganz konkret höre, um was es da geht?
Wir haben tatsächlich diese Woche ganz aktuell Besuch von den holländischen Kollegen vom Verband, die sich jetzt mittlerweile schon auf den Weg machen und die ganzen Städte mal anschauen. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wenn die Niederlande in München spielen würde, was erwartet uns als Verband, als Land, worauf können wir uns freuen, wo haben wir vielleicht Herausforderungen. Heißt aber auch, dass man dem Verband hier relativ tiefen Einblick in die unter die Motorhaube auch gibt und die verschiedensten Bereiche vorstellt, weil das auch in unserem ureigensten Interesse ist. Ja. So ein Verband, der einen direkten Zugriff auf Fans und auf Besucher hat, auch weiß, wo er die Leute hinführen muss. Das heißt, dort sprechen wir über Fanzone, über Möglichkeiten in der Innenstadt. Wie kommen die Fans am besten von ihrem Hotel in die Innenstadt, von der Innenstadt ins Stadion oder eben auch in den Olympiapark, wo die Fanzone stattfinden wird?
Okay, verstehe. Für dieses, wie kommt man von A nach B, will ich jetzt gleich mal springen in ein anderes Thema. Wie kommt man denn eigentlich an so einen Job, wie du ihn machst, bei einem Sportgroßereignis?
Ich glaube, da gibt es, es ist gar nicht so sähe oder so rar gesät, wie man glaubt, dass man in diesem Bereich irgendwie Fuß fassen kann. Weil vielleicht, wenn man weg von dieser organisatorischen Seite geht, gibt es ja auch ganz, ganz viele andere Bereiche, die wirklich im Zuge dieser Sportgroßereignisse Euro 2024 auch aktiv wird. Also sei es jetzt bei der Veranstalterin, bei den Verbänden der UEFA oder auch in dem Joint Venture der Euro 2024 GmbH, die auch aktuell noch ganz viele Stellen suchen, weil jetzt so die letzte Spannung quasi nochmal aufgebaut wird vor der Umsetzung. Das geht jetzt so in die letzten 8 Monate. Da werden noch ganz viele Stellen benötigt und gebraucht. Es gibt ganz viele Dienstleister, die in dem Umfeld einer Euro auch mitwirken, sei es eben in dem Eventbereich, bei Fan-Meeting-Points, bei Fanzonen, in den ganzen Städten. Also wir haben ja nicht nur München, sondern noch 9 andere attraktive Städte in ganz Deutschland. Zu den Partnern, zu den Sponsoren, die aus unterschiedlichsten Bereichen kommen. Man kennt natürlich so die Eindringlichen wie jetzt Adidas. Da habe ich auch noch meine persönlichen Erfahrungen aus der studentischen Zeit, dass man da wahnsinnig viele Jobs bekommt, im Vorfeld zum atmosphärischen Aufbau, aber auch dann auch zur Umsetzung. Also am Ende gibt es ganz viele, oder wie sagt man so schön, viele Wege führen nach Rom, viele Wege führen in dem Fall dann zu dem Sportgroßereignis.
Okay, was muss man da so mit einpacken, wenn man diesen Weg beschreiten will? Was muss ein Kandidat mitbringen, wenn er zum Beispiel in dem Bereich Projektmanagement, in Kommunikation, Marketing oder in der Zusammenarbeit mit Sponsoren oder bei den Sponsoren arbeiten möchte?
Kann ich als Erster natürlich eher von uns und von unserem Team sprechen. Und da ist es auch tatsächlich sehr, sehr heterogen, was vielleicht auch eine Stärke eines Teams ist, dass man eben viele Bereiche abdecken kann. Und ja, da geht's los von, wir bewegen uns in einem kommunalen Umfeld in der Stadt. Da ist natürlich auch wichtig, dass man Leute hat, die sich mit den typischen Verwaltungstätigkeiten auch gut auskennen. Wo muss ich hin, wenn ich irgendwie Entscheidungen herbeiführen muss? Das ganze Beschlusswesen, was uns natürlich auch immer wieder begleitet. Genauso gibt's Fachbereiche, wo man dringlich dann Fachexpertise braucht, wie zum Beispiel in der Veranstaltungssicherheit. Das ist jetzt nichts, was man einfach mal so nebenher im Studium lernt. Grundsätzlich haben wir durchaus die Hürde, dass man ein abgeschlossenes Studium mitbringen muss bei uns im Team. Das muss aber jetzt auch nicht zwingend aus dem Sportumfeld sein. Das kann jetzt genauso aus dem betriebswirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen Bereich sein. Es gibt ja genügend andere Fachbereiche im Event- oder Tourismusmanagement. Und wichtig ist dann meiner Ansicht nach der Weg, den man dann dazu begleitet hat. Das heißt, welche Erfahrungen habe ich gesammelt? Wo habe ich meine ersten Erfahrungen gesammelt im Job, im Berufswesen? Wie kann ich mich einbringen? Also unser Aufgabenfeld ist wahnsinnig breit. Und insofern gibt es dann auch wieder die Chance für Quereinstieg, aber auch für Generalisten, die sich einer neuen Aufgabe annehmen können, die vielleicht im Vorfeld fachfremd unterwegs waren, sich aber mit ihrer Persönlichkeit gut eingebracht haben und dann ein neues Thema annehmen und das dann auch schnell auf die Straße bringen.
Das klingt sehr, sehr, sehr spannend, weil oft ist ja so ein Eindruck, man muss schon auch ein bisschen aus der Sportszene kommen, um bei solchen Sachen Fuß fassen zu können. Also gerade im Fußballumfeld gibt es ja oft sagen wir mal, die Meinung, man muss auch selber hoch Fußball gespielt haben, um in solchen Umfeldern in anderen Aufgaben bestehen zu können.
Ja, ich glaube, es sind so zwei Seiten. Was natürlich vom Vorteil ist, ist Netzwerk. Mhm. Wie breit oder wie spezifisch ist mein Netzwerk? Wie viele Leute kenne ich aus dem Umfeld? Das bringt mich ja oftmals dann auch genau in die Gelegenheit, mich für so einen Job zu bewerben, bevor das Ganze irgendwie publik war, um mich da schon zu platzieren. Also Netzwerken ist da sicher ein richtiges und wichtiges Thema. Und wir haben in unserem ganzen Umfeld mit Sicherheit auch viele gute ehemalige Sportler, jetzt nicht vom Leistungsniveau irgendwie Profisportler. Und da bin ich schon der Überzeugung, dass es jetzt keinen Profifußballer braucht, um in so einer Veranstaltung gut mitarbeiten zu können.
Mhm. Aber sagen wir mal, das Herz für den Sport oder für den Fußball sollte schon da sein, denkst du?
Für mich ist es essentiell. Mhm. Das habe ich auch immer wieder in meinem eigenen Werdegang feststellen dürfen, dass das für mich eine Essenz ist, die wichtig ist für meinen Beruf, um dann auch den mit Spaß ausüben zu können. In unserem Bereich ist es mit Sicherheit auch wichtig, diesen Enthusiasmus, dieses Engagement für den Sport im Allgemeinen zu haben, auch das einschätzen zu können, was kann Sport bewirken, jetzt nicht nur im körperlichen Sinne, sondern auch im gesellschaftlichen Sinne. Welche Bereiche will ich damit erreichen? Welche Bereiche kann ich damit erreichen? Insofern ist es für mich ein ganz, ganz wichtiger, essentieller Baustein, den man mitbringen sollte, diese hohe Affinität und die Leidenschaft zum Sport. Absolut. Mhm.
Wie zeigt sich die denn in deinem Leben sozusagen? Also welche Rolle hat denn der Fußball in deinem Leben gespielt oder ja, welche er heute spielt, das wissen wir ja jetzt schon.
Fußball, glaube ich, hat mich immer begleitet, schon von Kindesbeinen auf. Also klassischerweise im Dorfverein von der Jugend auf Fußball gespielt bis zu den Senioren hoch, aber auch im Fußballkonsum ich bin glühender Anhänger des FC Bayerns, die Nationalmannschaft ist natürlich immer mit einhergehend. Wenn man von den Bayern spricht, hat man natürlich immer die berühmte Achse bei den in der Nationalmannschaft. Mhm. Also ich glaube, das ist ein Thema, was mich immer begleitet hat. Trotzdem war es nie Mittelpunkt meines Lebens. Es war immer eher eine Begleiterscheinung. Es hat mich immer begeistert. Mal auch weniger, vielleicht auch mal mehr. Je nach Lebenssituation verändert sich sowas wahrscheinlich auch. Aber diese Leidenschaft, Fußball, glaube ich, kann ich für mich auf jeden Fall attestieren. Ob das jetzt aktuell wir oder anders gesagt, man, wenn man sich damit so einem Thema so genau und so ausufern, muss man schon sagen, beschäftigt, in alle Bereiche mal reinschauen darf, diese berühmte Motorhaube, die ich vorher schon genannt habe, ja. dann lernt man solche Themen auch anders kennen und man nimmt zum Teil wahrscheinlich auch immer andere Perspektiven ein. Genau, richtig. Aber am Ende sind wir in unserem ganzen Team ja in dem Moment für das Projekt der Fußball-Europameisterschaft da. Aber wir machen ja noch viele andere Sportarten und viele andere Bereiche, die auch für München wichtig sind. Insofern, ja, Fußball, wichtig immer, aber nicht der Mittelpunkt und nicht das einzige Thema, mit dem ich mich beschäftigen würde oder wollen würde.
Waren im Rahmen deines beruflichen Werdegangs Sport und Fußball schon immer zentrale Themen oder hat sich das auch entwickelt? Und wenn ja, wie?
Fußball nein, würde ich ganz konkret sagen. Sport jein. Da muss man vielleicht ein Stück weit zurückgehen. Also ich war mit meinem Abitur, habe da schon meinen Leistungskurs Sport gehabt, also immer affin für das Thema, diverse Sportarten auch aktiv durchgeführt, habe mich aber dann entschlossen, eine kaufmännische Lehre zu starten bei der Deutschen Bank in München, was für mich zu der Zeit sicherlich richtig und wichtig war, weil für mich wäre das zu abstrakt gewesen, mich festzulegen, was will ich jetzt studieren, was will ich überhaupt später mal werden. Dann war eher so der Gedanke, geht man erstmal macht man erstmal eine kaufmännische Lehre, dann hat man was in der Hand. Abschluss ist natürlich dann auch immer ein wichtiges Stichwort, dass man das dann auch durchzieht. Und da war es bei mir so ein Punkt erreicht, wo ich eigentlich ganz zufrieden mit dem Erreichten war, dass ich in dem Bereich auch gern geblieben wäre, habe dann aber ein gutes Gespräch mit einem Firmenberater von uns geführt, der mir dann nochmal andere Perspektiven aufgezeigt hat und mir die eine oder andere richtige Frage gestellt hat, wo für mich dann wieder klar wurde, Mensch, eigentlich stimmt schon. Also dieses Vertriebliche, dieses Verkaufsthema ist eigentlich nicht das, was mir wirklich vom Herzen her wichtig ist und mich auf Dauer glücklich machen würde. Und dann war so der erste Schritt wieder, nee, ich will und muss für mich auch wieder zurück in den Sport finden. Und dann war die Entscheidung eigentlich getroffen, nee, ich gehe jetzt erst noch mal ins Studium, die Sportwissenschaften hier an der TU in München und versuche darüber nochmal meinen Weg zu gehen. Ohne konkrete Vorstellung, in welche Richtung das gehen hätte können. Sportwissenschaften sind ja da in dem Fall auch dankbar, weil es ja in viele Richtungen gehen kann. Mhm. Aber das war für mich so die erste Weichenstellung. Und dann, wie es halt oft so ist, auch im Studium immer viel gearbeitet, viel Erfahrungen gesammelt, sicherlich auch viel im Fußball oder im Sportbereich. War bei der WM mit dabei, bei der EM 2008 unterschiedlichste Veranstaltungen mit begleitet. Wenn es dann um den ersten Job geht, muss man halt auch irgendwie schauen, irgendwo reinzurutschen und reinzukommen. Und das war dann bei mir, vielleicht auch aufgrund meiner Ausbildung, wenn man schon so mit einem gewissen dienstleisterischen oder vertrieblichen Grundschliff daherkommt, dann doch wieder eher in der Vermarktung und wieder eher in diesem Vertrieb, sei es jetzt von der Eventvermarktung dann über zur Medienvermarktung. Und dann war ich dann schon wieder 6 Jahre in diesem Trotz mit Vertrieb, ja. Sales und Vermarktung, was mir liegt, was ich auch ganz gut oder gern gemacht habe, glaube ich. Und am Ende war wieder so ein Punkt zur Entscheidung und dann hieß es für mich ganz klar wieder, nee, es muss wieder back to sports. Ich will irgendwie einen gesellschaftlichen anderen Wert irgendwie bedienen mit meiner Arbeit und dann kam eben der Wechsel zur Landeshauptstadt München, dann in die Sportamt, wo es dann zunächst breitensportliche Veranstaltungen zu planen galt. Und nach einem Jahr bin ich dann aber tatsächlich auch schon in die Euro 2020 gerutscht.
Mhm, Und hast sicherlich in der Zeit, du hast vorhin davon gesprochen, wie wichtig das ist, so dein Netzwerk aufgebaut. Wie macht man das denn?
Also das Netzwerk, das baut man zwangsläufig auf über Kollegen, über Freunde der Kollegen. Man ist umtriebiger, wahrscheinlich in den jungen Jahren noch, dass man dann auch abends nochmal ausgeht, neue Leute kennenlernt aus dem Umfeld. Die Sportwelt ist jetzt auch nicht so sonderlich groß, würde ich mal behaupten. Der eine kennt dann kennt der Nächste den anderen. Man findet sich da schon auch immer wieder. Ich glaube, die Kunst ist es dann eher, das Netzwerk auch zu pflegen und zu halten, die Kontakte auch immer wieder mal aufzugreifen und zu halten, wobei ich mich jetzt da gar nicht irgendwie als rausstellen möchte, als denjenigen, der das auch wirklich perfekt umgesetzt hätte. Aber das, denke ich mal, sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen. Das Netzwerk begründen ist das eine, Netzwerke pflegen und halten ist das andere. Aber ja, hatte ich ja vorher auch schon eingangs gesagt, Netzwerke sind ganz, ganz wichtig. Die werden eigentlich immer wieder vielleicht auch neue Türen oder Tore öffnen können. Und im Zweifel kann man dann auch Expertisen abholen, die man über ganz kurze Wege abholen möchte.
Wie kann ich mir denn jetzt ein Netzwerk im Rahmen der Vorbereitung der Euro 2024 vorstellen? Gehst du einmal in der Woche mit Philipp Lahm einen Kaffee trinken? Schreibst du WhatsApp an Julian Nagelsmann und Thomas Müller oder ist das auf einer ganz anderen Ebene?
Nee, da glaube ich, muss man realistisch sein. Man sagt ja so schön den Fußball-Glamour. Mhm. Haben wir punktuell mit Sicherheit auch mal abbekommen. Gerade mit Philipp Lahm, da hatte ich jetzt tatsächlich des Öfteren schon mal das Vergnügen, aber das sind dann 2-3 Mal im Jahr, wo man die Gelegenheit hat, sich mit ihm auszutauschen. Und das ist aber immer wahnsinnig angenehm gewesen. Ich durfte im Rahmen des Quali-Draws in Frankfurt den Hansi Flick mal kennenlernen. Aber dann hört es auch schon auf mit dem großen fußballerischen Glanz. Ich denke mal, das sind einfach die Aufgaben, die wir erfüllen, die laufen da so ein Stück weit unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung. Und wir sorgen uns dann eher dafür, dass dann die Basics und die Basis, die Grundwerte dafür stehen und aufgebaut sind, sodass eben dann der Fußball-Glamour in der öffentlichen Wahrnehmung auch so wahrgenommen werden kann, wie es dann auch tut.
Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Eigenschaften, die man haben muss? Und ich sage es jetzt mal in der Abgrenzung zum Glamour, um im Maschinenraum des Fußballs dafür zu sorgen, dass der Laden läuft.
Das ist eine gute Frage. Eigenschaften, jetzt auch persönliche Eigenschaften, die entwickelt er, ich denke mal, das ist sehr individuell, wie sich die entwickeln. In unserem Bereich, man spricht ja vom Gesamtprojektleiter jetzt in der Rolle, die ich einnehme. Insofern muss man ja auch ein gewisses Handling für Projektmanagement sich erarbeiten oder mitbringen. Das sind da Themen, die begleiten einem immer wieder, sei es im Studium, sei es bei diversen Weiterbildungen und Fortbildungen in unterschiedlichen Arbeitsbereichen. Es gibt im IT-Bereich ein ganz anderes Verständnis für den Ausdruck wie jetzt im Event-Bereich. Und man entwickelt sich da selber so ein Stück weit auch fort und auch weiter in dem Thema. Aber ich denke mal, Eventmanagement, Projektmanagement ist sicherlich ein wichtiges Werkzeug, das man beherrschen sollte und das man auch erklären und vermitteln können muss, damit auch andere das gleiche Verständnis für diesen Begriff dann auch haben. Weil wahrscheinlich kann man von den, wenn man jetzt die Host Cities nimmt, die Städte, die 10, wenn man jetzt nach Düsseldorf geht, dann wird es da vielleicht ein tendenziell anderes Verständnis zu dem Projektmanagement-Verstand oder Begriff geben, wie jetzt bei uns in München oder in Hamburg. Und für uns als Team ist es wichtig, dass man ein einheitliches Verständnis für unsere Art von Projektmanagement hat. Und das kann man nicht einfach mal so entwickeln, sondern das muss irgendwo natürlich auch auf einer theoretischen Basis schon mal begründet gewesen sein.
Also verstehe ich das jetzt richtig? Bezieht sich das jetzt tatsächlich zum Beispiel auf Tools? Arbeitet ihr mit einer bestimmten Projektmanagement-Software und es wird da vermittelt? Oder ist das sozusagen Projektmanagement bei Andreas Ströbel, das sozusagen da noch draufgesetzt wird und so wird das Projekt gestaltet und absolviert?
Also Ich kenne die Arbeit auch mit Projektmanagement-Tools. Wir für uns in unserem Bereich nutzen das nicht. Wir nutzen ein Projektmanagement nicht nach Andi Ströbel, sondern nach Team Euro 2024 der Landeshauptstadt München. Da hat jeder seinen Teil dazu beigetragen. Wir haben uns da wirklich viel Zeit genommen, wie können wir sowas aufsetzen, aufbauen, sodass man dann auch eben diese berühmten blinden Flecken mit trackt und mit auf der Uhr hat, die nicht vergisst und dann irgendwie 2 Monate vorher feststellt, meine Güte, das hätte man vor 3 Monaten schon längst machen müssen. Also da hat jeder sein Stückchen dazu beigetragen im ganzen Team, damit sich auch jeder damit wohlfühlen kann und damit arbeiten kann und auch will. Weil es hilft dann das beste Projektmanagement-Tool nichts, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht damit arbeiten wollen.
Ja, verstehe. Wie entwickelt sich denn jetzt, du hast vorhin gesagt, 8 Monate vor Tag X, also wenn es am 14. Juni losgeht, ja zufällig auch noch in München, wie entwickelt sich denn da der Stresslevel und was erwartest du dir denn dann zum Beispiel bis zum 14. Juni hin?
Man kann es schon auch mit so einem Spannungsbogen vergleichen, der jetzt stetig anwachsen wird. Also bisher, ich habe es vorher schon gesagt, wir arbeiten ja schon relativ lang an dem Thema. Bisher liefen wir noch ziemlich unter dem Radar, auch der öffentlichen Wahrnehmung. Am 3. Oktober wurde die Kaufoption für die Tickets, für die freiverkäuflichen Tickets eröffnet. Da merkt man dann tatsächlich, dass die öffentliche Wahrnehmung Wind bekommt von dem ganzen Thema und auch entsprechend man merkt es zum Beispiel an den Anfragen der Presse und Kommunikationsleute, dass das Thema mittlerweile an Fahrt aufnimmt. Wir für uns merken natürlich auch, dass die ganze Planungsphase, die man durchläuft, die Konzeptionsphase geht jetzt in diese Umsetzungsphase über. Man muss dann finalisieren und konkretisieren, was dann auch nächstes Jahr im Sommer tatsächlich auf der Straße passieren soll, damit es auch mit nötigen Qualitäts- und nötiger Sorgfalt dann auch umgesetzt werden kann. Insofern gehe ich davon aus, auch aus der Erfahrung heraus, dass der Spannungsbogen im Level steigen wird mit entsprechenden Zwischenpeaks, die bei gewissen Abgaben zum Beispiel kommen oder auch, wenn der Final Draw in Hamburg im Dezember stattfinden wird, wir dann wissen, wer wird uns denn in den vier Vorrundenspielen in München alles besuchen kommen. Damit kann man natürlich nochmal ganz konkreter in die Planung auch gehen, vor allem was den Bereich Mobilität und Sicherheit betrifft.
Wenn du sowas wie Peaks hast in diesem Spannungsbogen, wie eingespannt bist du dann? Also wie viele Stunden arbeitest du dann in der Woche zum Beispiel?
Das kann natürlich schon mal über diese regulären 40 Stunden hinausgehen, deutlich auch hinausgehen, wenn man in gewissen Wochen mit ein, zwei Abendveranstaltungen und Wochenendveranstaltungen zusammenkommt, dann hat man dann natürlich dann schon auch mal mehr als diese 60 Stunden vielleicht. Aber in der Regel versuchen wir das dann schon so auch auszugleichen und so Hand zu haben, dass wir in der Regel mit unseren 40 Stunden haushalten können in unserer Arbeit. Ziel ist es ja am Ende auch, dass wir nicht auf der letzten Rille dann ins Turnier eintauchen, sondern möglichst noch einen gewissen Energiepuffer haben, um dann auch die Dinge, die uns dann da noch erwarten mögen, auch handeln können.
Aber für den nächsten Sommer hast du deiner Familie wahrscheinlich schon gesagt, da werdet ihr mich nicht so oft sehen, nehme ich mal an.
Ja, das ist soweit schon eingetütet, das kennen wir aber auch schon.
Okay.
Das ist in Ordnung. Dafür gibt es dann danach einen langen Urlaub.
Das ist gut. Muss man jetzt gar nichts über die Einstufung sagen, aber wird man in so einer Position nach TVD, also nach Tarif öffentlicher Dienst, bezahlt? Ich kenne mich da jetzt nicht ganz so gut aus. Ja, okay, gut, da sind ja auch alle Ausgleich und sonstigen Regelungen ganz fair getroffen, soweit ich das weiß.
Genau, also da kann man auch positiv mal Werbung für einen städtischen Arbeitgeber machen. Das ist tatsächlich eine sehr familienfreundliche Geschichte, die einem da angeboten wird. Und nach öffentlichem Dienst zu arbeiten, gibt es sicher auch Schlechteres in der Branche.
Okay. Der 14. Juni selber, wird das ein 20-Stunden-Arbeitstag, 24-Stunden-Tag oder wie darf man sich das vorstellen?
Es wird mit Sicherheit ein langer Arbeitstag werden, in der Hoffnung auch ein sehr, sehr positiv und energiereicher Arbeitstag. Aber man geht davon aus, dass in der Planung, man plant ja immer nicht nur den einen Fall, sondern man plant ja diverse Szenarien. Und wenn die ganzen Szenarien entsprechend eingespeist sind, dann dürfte, sag niemals nie, aber in der Regel dürfte uns das dann nicht so weit überraschen, sodass wir eigentlich eher mit positiver Vorspannung den ganzen Tag begleiten dürfen und hier und da noch einmal irgendwie einwirken müssen oder kommunizieren müssen und am Ende dann ein tolles Eröffnungsfest in München in der Arena sehen werden. Wenn dann keine großen Zwischenfälle kommen, können wir unser Berichtwesen abschließen nach eineinhalb Stunden nach Spielende und dürfen dann auch den Laptop zuklappen.
Ja, okay. Ich hatte vorhin gefragt, auch nach persönlichen Eigenschaften, die man braucht für so eine Tätigkeit. Ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, muss doch sehr vorausschauend unterwegs sein, gut organisiert sein bei der ganzen Sache. Viel Energie, weil es eben auch mal Zeiten gibt, in denen man sehr beansprucht wird. Ich würde mal sagen, du hast das Team immer wieder in den Vordergrund gestellt, also die Tendenz, sich jetzt alleine ins Scheinwerferlicht zu begeben, die sollte auch nicht da sein. Fehlt da noch eine Eigenschaft vor Verwaltungsaufgaben? Also sagen wir mal, einfach vor richtiger Arbeit darf man, glaube ich, auch keine Angst haben. Fehlt noch was?
Die Ausdauer hattest du ja schon angesprochen. Ich würde schon sagen, dass es zum einen gewisse Sensibilität fürs Umfeld, für sich selber ist wichtig, um eben auch gewisse Warnhinweise für sich zu erkennen und dann eben auch Dinge mal abzugeben. Also nicht alles selber machen zu wollen. Eben in diesem Teamgedanke ist wahnsinnig wichtig, gerade in unserem Bereich. Und was ein ganz wichtiges Thema ist, ist Priorisierung. Zu erkennen, das Gefühl dafür zu entwickeln, wann sind welche Dinge wichtig und welche muss ich in dem Fall vielleicht eher mal links liegen lassen und vielleicht sogar vom Tisch fallen lassen. Damit wir im Großen und Ganzen auch gut durch diese raue See segeln können, wenn es mal hart auf hart kommt.
Bevor ich dir noch ein, zwei Fragen jetzt zur Euro selber und vielleicht den einen oder anderen Tipp und auch zum IFI, wir reden ja hier schließlich im IFI-Podcast miteinander, stelle noch eine Sache über diese Euro hinaus. Also wir haben das jetzt als das große Projekt besprochen. Was machst du danach? Also klar, den langen Urlaub und wie geht's dann weiter? Und droht da ein Loch, wenn man so ein Riesenprojekt abgearbeitet hat?
Das ist eine ganz interessante Frage. Wir durften 2016 die Vertreter der französischen Städte in München begrüßen. Die haben hier ihren Debriefing-Workshop durchgeführt. Und da kam genau, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Stadt es genau war, diese Aussage, Mensch, jetzt ist es vorbei. Das war dann zwei Monate nach Ende der Europameisterschaft 2016 in Frankreich. Und dann ist man erstmal in diesen Baby Blues gefallen, erstmal in dieses Loch. Mhm. Was kommt denn jetzt? Was kann denn jetzt noch kommen, dass das nochmal toppen kann? Ich bin zum Glück in einer wahnsinnig tollen Stadt beschäftigt, die immer tolle Sportgroßereignisse durchführen durfte. Nehmen wir Rückblick 2006, die WM natürlich, 2012 das Champions League Finale, 2022 die European Championships, die, glaube ich, außerordentlich waren in unserer Wahrnehmung. Und dann sind wir schon sehr, sehr hoffnungsvoll, dass dann auch der Euro 2024 wieder tolle Veranstaltungen folgen werden. Eines steht ja auch schon fest, es wird das Champions League-Finale 2025 sein. Mhm. Und dann gibt es noch diverse Möglichkeiten, die sich aktuell noch nicht bestätigen lassen, aber wo wir dann doch positiv sind, dass wir dann auch in einer ähnlichen Art und Weise weitermachen können. Das können dann andere Arten von Veranstaltungen sein, ist aber jetzt nicht zwingend dramatisch. Ich glaube, die Fußballfolge werden wir auf jeden Fall im 25 nochmal haben. Ob dann Fußball so schnell, so groß nochmal kommen wird, wage ich jetzt zu bezweifeln, aber den Frust hebe ich mir jetzt vielleicht erstmal noch für 25 auf.
Okay, naja, und falls du, sagen wir mal, ein bisschen Kapazitäten übrig hast, dann komm mal aufs IFI, gibt es ja da auch zwei Möglichkeiten. Also zum einen, wir bieten Aus- und Weiterbildungen fürs Fach an und zum anderen, auch unsere Studenten freuen sich unter Umständen über das Wissen, das du vermitteln kannst. Kennst du das IFI eigentlich oder kanntest du es, bevor wir dieses Gespräch vereinbart haben?
Tatsächlich ja, ich durfte jetzt ziemlich... Ein bisschen über ein Jahr, würde ich jetzt mal behaupten, dass ich das IFI kenne. Ich habe jetzt in einigen Themen schon zusammenarbeiten dürfen, auch mit dem IFI, zum Beispiel im Sportrechte-Kongress, der in München stattgefunden hat, wo ich dann auch das Thema vorgestellt habe. Ich durfte bei einer wissenschaftlichen Ausarbeitung auch ein Experteninterview geben. Bei einer Bachelorarbeit durften wir Interviews begleiten. Also es stetige Beschäftigung mit dem ganzen Thema IFI besteht auf jeden Fall. Und dann kann ich das auch bestätigen, dass bisher, also gerade die Angestellten an der Lehre, fand ich immer wahnsinnig angenehm und kompetent, auch in der Zusammenarbeit. Und was mich natürlich dann schon auch interessiert, sind dann die Praxisnähe, die das bietet, nicht mehr dieses blanke theoretische Lehrprogramm, sondern auch wirklich hands-on in verschiedenen unterschiedlichen Bereichen. Und das ist mit Sicherheit ein ganz großes Asset, was das IFI mitbringt.
Mhm. Ja, das hätten wir jetzt selber in unserer Marketingabteilung kaum besser formulieren können. Das ist uns tatsächlich auch ein Anliegen, so zu wirken und so zu sein. Nochmal zurück zur Euro. Wie viele Matches wirst du im Stadion gesehen haben? Alle in München und noch mehr?
Das bringt uns zu der Eingangsfrage, was denken die anderen, was du den ganzen Tag machst?
Ja.
Ich befürchte keins. Tatsächlich okay. Ist es so, dass gerade bei diesen 6 Spielen, die wir in München haben dürfen, werden wir aus städtischer Sicht aufgrund der Komplexität der Bereiche, die wir da auch bedienen müssen, ein eigenes Operations Center auch aufbauen, wo wir dann im Grunde genommen kommunikativ versuchen, die berühmten Fäden, die ich auch schon mehrfach erwähnt habe, wieder zusammenzuhalten. Das heißt, die 6 Spiele in München werde ich leider nicht mitverfolgen können live. Was ich natürlich trotzdem versuchen werde, ist vielleicht in einer anderen Stadt. Stuttgart ist jetzt nicht allzu weit weg. Frankfurt ist mal auch gleich. Ich habe mich auf Tickets beworben, ganz regulär, und hoffe natürlich dann, dass ich da den einen oder anderen Glücksfall habe und versuche dann, das so zu koordinieren, dass das dann vielleicht auch mit unserem Workload vereinbar ist, sodass ich am Ende vielleicht sogar das Finale in Berlin sehen darf. Aber träumen darf man ja noch. Aber in München leider eher kein Spiel live.
Okay, na, da drücke ich die Daumen. Ich habe damals das WM-Finale 2006 in Berlin gesehen. Solche Spiele sind schon, ja, also die verschwinden nicht aus der Erinnerung. Das ist sehr beeindruckend.
Ich sofort.
Ja. Und weil du vorhin auch gesagt hast, ihr bekommt Besuch aus den Niederlanden und da wirst du auch so ein bisschen, Host City Munich, diesen Veranstaltungsort hier vorstellen. Wenn dich Fans fragen würden, was wäre denn dein Tipp, wo kann man denn in München am schönsten, sagen wir mal, sein Euro-Erlebnis noch verlängern, wenn man zum Beispiel im Stadion ist, oder wo kann man es überhaupt erleben, wenn man keine Karte hat?
Da muss ich natürlich jetzt Werbung für München betreiben, aber die ist auch wirklich, kommt vom tiefsten Herzen und ist ganz ehrlich gemeint. Ich glaube, in so einer Zeit, man kennt es vom berühmten Sommermärchen in 2006, aber eben auch, wie vorher angesprochen, 2022 mit den European Championships, wenn so Großveranstaltungen in generellen Städten zu Besuch sind, ich spreche natürlich jetzt vorrangig für München, dann nimmt es eine ganz, ganz eigene, außergewöhnliche Atmosphäre ein. Man geht auf die Straße und das wäre dann auch der Tipp, geht raus, geht unter die Leute, lernt die Leute kennen, versucht dann auch eben diese Begegnungen wahrzunehmen, die sich da einen ermöglichen, und saugt diese Atmosphäre auf, die sich dann über diese Sommerwochen hoffentlich dann auch in München nächstes Jahr auch wieder entwickeln werden. Ganz konkret, wenn jemand ins Stadion geht, schafft es vielleicht aufgrund der Anstoßzeit noch gar nicht, den Olympiapark zu besuchen, der ja als sporthistorisches Manifest für München quasi steht seit über 50 Jahren jetzt. Es ist nach wie vor ein traumhaft schöner Ort. Und nächstes Jahr wird dann auch noch die Fanzone dort vor Ort sein, wo man eben auch die Spiele anschauen kann, wo ganz viele Partner sich auch präsentieren werden, wir sagen immer gerne, das Fußballerlebnis mit allen Sinnen erleben kann, sei es jetzt kulinarisch, kulturell, musikalisch, aber eben auch die Spiele anschauen kann. Und dann hat man, glaube ich, eine ganz eigene Situation in München aufgrund der ganzen tollen traditionellen Biergärten, die es eben auch in München gibt, wo viele Leute ganz normal zusammenkommen, sich kennenlernen, die zwangsweise dann auch Tische teilen und sich kennenlernen, dort auch die Spiele schauen können. Ich glaube, das wäre so mein Tipp Nummer eins, wenn man auch Leute kennenlernen möchte, auch die Einheimischen kennenlernen möchte, dann sollte man sich auf jeden Fall dann das ein oder andere Spiel noch in dem Biergarten anschauen und ansonsten diese tolle Stadt einfach mit aufnehmen, die Atmosphäre mit aufsaugen und für alle weiteren Programme, die man sich vornimmt. Ich glaube, München hat so viel zu bieten, da müssten wir den Besuch im Stadion schon um mehrere Tage verlängern, damit man das alles wirklich mit aufnehmen kann. Aber ja, wer da Hilfe braucht oder Infos braucht, wir werden auf jeden Fall auch mit der UEFA zusammen ganz tolle Informationskanäle aufbauen, wo wir dann relativ niedrigschwellig und schnell an solche Tipps und Tricks drankommt.
Sehr gut. Ja, also viel besser als so die letzten Minuten hätten wir den Podcast eigentlich gar nicht beenden können. Wir haben wunderbare Werbung fürs IFI gemacht. Ich bin gebürtiger Münchner, also Werbung für München rennt bei mir sowieso offene Türen ein. Und der Olympiapark ist, also aus meinem persönlichen Empfinden, eines der Top 3 architektonischen Highlights, also auf der Welt, würde ich sogar sagen. Das ist ein wunderschöner Platz. Wer in München ist, sollte dort mal gewesen sein. Da gebe ich dir völlig recht. Dann herzlichen Dank auch eben nochmal für gerade die letzten Statements und ich hoffe, dir hat das auch Spaß gemacht. Gibt es noch was du loswerden möchtest?
Ich glaube, die letzten flammenden Appelle habe ich ja schon losgeworden. Also ich würde mich freuen, wenn möglichst viele dann auch das nächstes Jahr so erleben dürfen, wie ich es jetzt angekündigt habe und dann auch, also wie du, Andreas und ich, überzeugt sind von München, auch vom Olympiapark. Ich freue mich da wirklich auf eine tolle Zeit, die auf uns zukommen wird. Und hoffentlich werden wir uns dann auch in 10 Jahren nochmal in die Augen schauen können und sagen, Mensch, das 2024, das war schon nochmal ganz besonders.
Ja, das hoffe ich auch. Und das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank.
Ganz herzlichen Dank.
Und zum Abschluss gibt es noch News mit einem Buchtipp für die, die ins Thema Orga von Großveranstaltungen noch tiefer einsteigen wollen. Mit CAS, dem neuen Label der IFI-Angebote, und mit einem Hinweis auf attraktive Webinare.
Die IFI News.
Buchtipp für Sportökonomen. Wer noch tiefer ins Thema einsteigen will, für den ist dieser Buchtipp. Die UEFA Euro 2024 aus sportökonomischer Perspektive. Management, Organisation und Wirkung einer Sportgroßveranstaltung. Ein Sammelband mit einem Mix aus Praxis und Forschung zu Themen wie Fans, digitale Angebote, Marke oder Rechte. Und mit einer Fallstudie zur Host City München sowie einem Beitrag von IFI-Direktor Prof. Dr. Florian Kainz. Erschienen im Erich-Schmidt-Verlag. Kurz und gut. CAS oder in Englisch CIS, diese Abkürzung steht für Certificate of Advanced Studies. CAS ist ab 2024 das neue Label für die bisher als Hochschulzertifikat und Institutszertifikat bezeichneten Angebote des IFI. Das ist nicht nur kürzer, sondern bringt eine Reihe handfester Vorteile. Die CAS sind sehr gut einschätzbar, denn sie bieten einen Abschluss direkt unterhalb der akademischen Grade Bachelor und Master. Die CAS sind europaweit anerkannt, denn sie werden mit Leistungspunkten nach dem European Credit Transfer System bewertet. Und wer ein CAS absolvieren will, benötigt nicht unbedingt eine Hochschulzugangsberechtigung. Sie entsprechen einer beruflichen Weiterbildung mit wissenschaftlichen Standards. Übrigens, die CAS gibt es auch virtuell als CASV. Mehr Infos demnächst in unseren exklusiven Sneak Preview Webinaren IFI Reloaded, eure Fußball-Ausbildungswelt 2024. Termine über Insta und LinkedIn. IFI Know-how für Lau. Hast du das kostenlose IFI Webinar zur Bedeutung des Reha-Trainings im Fußball mit Günter Leipold gesehen? Oder das von Frauke Wilhelm zum Thema Growth Mindset im Fußball? Nein? Schade, aber halb so schlimm. Das IFI wird auch in nächster Zeit immer wieder Webinare oder Webinarreihen zu Fußballthemen anbieten. Folgt dem IFI auf Insta oder bei LinkedIn und ihr verpasst nichts mehr.
Die IFI News.
Das war es für diese Ausgabe. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Immer Glückes Können, dem IFI-Podcast. Demnächst haben wir wieder inspirierende Beiträge für euch zur Aus- und Weiterbildung im Fußball. And then in English, please. I will meet Marc-André Kriegel, today Head of Scouting and Recruitment at Cashpoint SCA Altach in Austria and with strong experience and knowledge of Scouting and Recruitment in the Premier League.
Immer Glück ist Können. Der IFI-Podcast.